1. Mose 47, Abvers 13. Ich möchte beginnen mit einer Frage, einer ganz einfachen Frage, und zwar: Wer von euch sieht seiner Mama oder seinem Papa ähnlich? Und die anderen, was ist mit euch? Ich hoffe nicht der Postbote oder so. Also im Normalfall, ich hoffe alle, sehen wir unseren Eltern ähnlich. Also unsere Kinder sehen uns ähnlich, und ich kann heute schon prophezeien, weil ich eine große Nase habe, werden auch sie mal eine große Nase haben. Wahrscheinlich. Und wir haben das letzte Mal unseren Gott betrachtet, und wir haben gesehen, dass unser Gott ein guter Gott ist, ein treuer, ein wohlwollender, ein freigebiger, ein liebender Gott ist. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie Gott es liebt, seine Kinder zu segnen. Das heißt, ihnen Gutes zu tun, ihnen Wohl zu tun. Und die wichtigste Frage daraus ist natürlich: Wer ist ein Kind Gottes, oder wie werden wir Kinder Gottes? Und Gott gibt uns in der Bibel die Antwort, indem wir Jesus annehmen und uns ihm anvertrauen für die Vergebung unserer Sünden. In 1. Johannes 1, Vers 12 sagt Jesus selbst: So viele ihn aber annahmen, oder Johannes schreibt das über Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, aber nicht alle Menschen sind seine Kinder. Seine Kinder mit dieser besonderen Stellung, die Kinder nun mal haben. Diese Stellung haben nur die Menschen, die an Jesus Christus glauben und deswegen neu geboren wurden durch den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der verwandelt uns, seine Kinder, in Gottes Ebenbild. Nicht, dass wir je Gott werden, aber wir werden hoffentlich mehr und mehr, je länger wir mit ihm leben, seinem Charakter ähnlich. Er verwandelt uns in das Bild seines Sohnes, heißt zum Beispiel im Römerbrief im Kapitel 8, im Vers 29. Da heißt es: Die er aber vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also nicht irgendwie so in die Form dieser Welt gepresst zu werden, sondern in die Form seines Sohnes, Jesus, ähnlich zu sein. Und dann heißt er weiter, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also, wenn wir einen guten, einen freigebigen, einen liebenden, einen segnenden Gott und Vater haben, wie sollen wir seine Kinder sein? Genauso, natürlich. Also auch freigebend und liebend und gütig und ein Segen für unsere Mitmenschen. So wie Gott dem Abraham gesagt hat im Kapitel 12: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das sehen wir hier in Josefs Leben illustriert. In Vers 13 lesen wir: Und es gab kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer, und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und es gibt genügend Länder, über die wir das heute noch sagen können, dass da Hungersnot ist. Und wenn Gott dir mehr gegeben hat, als du selbst und deine Familie brauchen, dann kannst du teilen mit denen, die nicht genug haben. In unserem Land verhungert Gott sei Dank niemand. Also zumindest nicht physisch, körperlich. Aber da ist ganz sicher ein geistlicher Hunger da. Ein Hunger nach Wahrheit, ein Hunger nach Sinn, ein Hunger nach Leben. Und Jesus hat gesagt in Johannes 6: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmer hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus hat auch gesagt: Ich bin der Weg in die Gemeinschaft mit Gott, und ich bin das Leben und die Wahrheit, das Leben in Person. Und wir dürfen anderen Menschen Jesus vorstellen. Wir dürfen die gute Nachricht, das Evangelium von dem, was er ist und das, was er für uns getan hat, weitersagen, dass er uns versöhnt hat mit dem Vater im Himmel. Und viele Menschen in unserem Land sind einsam und vernachlässigt und deprimiert, in seelischer Not. Viele Menschen sind hungrig nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Zuwendung, nach Ermutigung. Und denk nur an die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, denen so geht. Deine Familie, Kollegen vielleicht auf der Arbeit, Bekannte, Freunde, Nachbarn. Denk an die vielen Flüchtlinge, die Gott in unser Land gebracht hat. Und überleg dir, gibt es in deinem Umfeld jemanden, für den du ein Segen werden kannst oder ein Segen sein kannst, den du einladen kannst zu dir nach Hause, den du besuchen gehen kannst, den du anrufen kannst, den du was Gutes tun kannst. Gott möchte diese Menschen in deinem Leben durch dich lieben und durch dich segnen. Gott hatte dem Josef diese Hungersnot schon im Voraus offenbart und ihr kennt die Geschichte hoffentlich noch. Er hat Josef in eine sehr einflussreiche Position gebracht, die es ihm ermöglicht hat zu helfen. Und Klammerbemerkung übrigens, ist auch kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Und Josef sorgte vor. Er baute Vorratsstädte, er legte Vorratslager in den Städten an und er sammelte 7 Jahre lang Getreide ein. Und dann, als die Hungersnot kam, wurde er zum Retter und zum Segen für das ganze Land Ägypten und auch für seine Familie. Vers 14 lesen wir, und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Also Josef war auch ein guter Arbeitnehmer. Er wurde auch zum Segen für seinen Arbeitgeber, für den Pharao. Im Kolosserbrief 3 sagt uns die Bibel, was ihr auch tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Gott ist unser wahrer Arbeitgeber, er wird uns auch belohnen und entlohnen. Und wir sehen hier, dass Josef gut wirtschaftet für sein Land und für seinen Arbeitgeber. Vers 15, und als das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten, bring uns Brot her. Warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Da sagte Josef, bringt euer Vieh her, denn ich gebe euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Also er hat das Getreide nicht einfach verschenkt, er hat es eingetauscht gegen das Vieh der Menschen. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef und Josef gab ihnen Brot für die Pferde und die Schafherden und für die Rinderherden und für die Esel. Und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh in jenem Jahr. Als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sagten zu ihm, wir wollen es unserem Herrn nicht verschweigen, das Geld ist ausgegangen und die Viehherden sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot, dann wollen wir und unser Land dem Pharao fronpflichtig sein. Und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet daliegt. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Es war ein gängiges Konzept, dass sich einer sich selbst, das heißt seine Arbeitskraft, einem Schuldner verkauft hat für eine Zeit lang. Also sozusagen dieses Konzept, ein Sklave oder ein Diener zu sein, auf Zeit für einen anderen, dem man was schuldet. Und das Volk verkauft hier dem Pharao ihr Land, ihre Arbeitskraft im Gegenzug für Essen und Saatgut. Der Pharao und Josef ermöglichen ihnen auf der anderen Seite ihre Felder weiter zu bewirtschaften. Also so eine Art Feudalwesen, Feudalismus und Lehnswesen, wie wir es aus Europa kennen, vom Mittelalter. Vers 20, da kaufte Josef das ganze Land Ägypten für den Pharao, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so kam das Land an den Pharao. Und das Volk, das versetzte er in der verschiedenen Städte, von einem Ende der Grenze Ägyptens bis zu ihrem anderen Ende. In den Städten wurde ja das Getreide aufgespeichert. Wir könnten sagen, Ägypten erlebt hier eine Urbanisierung. Die Bevölkerung ist vom Land in die Stadt gezogen, eine Konzentration der Bevölkerung in der Stadt, so wie wir das heute gewohnt sind eigentlich auch. Ich glaube, so etwa 2-3% der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten in der Landwirtschaft und erhalten alle anderen sozusagen und alle anderen arbeiten in anderen Berufen. Und es ist sehr interessant, dass wir aus der Geschichtsforschung und auch aus der Archäologie wissen, dass es in Ägypten eine Zeit gab, in denen das Volk das Land besaß, in dem es privaten Grundbesitz gab. Aber dann irgendwann gehörte dann alles dem Pharao. Und das wissen wir aus Überlieferungen, also nicht biblischen Überlieferungen. Hier in der Bibel finden wir die Antwort, warum es dazu kam. Vers 22, nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn die Priester hatten ein festgesetztes Einkommen, das der Pharao ihnen gab. Deshalb verkauften sie ihr Land nicht. Und Josef sagte zum Volk, siehe, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Da habt ihr Samen, beseht nun das Land, und es soll beim Ernten geschehen, dass ihr den fünften dem Pharao gebt. Die vier Teile aber sollen für euch sein, zum Besehen des Feldes und zur Nahrung für euch und die, die in euren Häusern sind und zur Nahrung für eure Kinder. Also eine 20-prozentige Steuerquote, könnten wir sagen, ist noch immer ein Traum für uns heute, für unsere heutigen Verhältnisse. Also so viel Abgaben wie auch zuvor. Josef hat die Notlage der Bevölkerung nicht ausgenutzt, um die irgendwie abzuzocken. Ein Teil der Ernte für den Pharao als Gegenzug für seine Versorgung, auch die Verwaltungskosten für das Lagern des Getreides und so weiter und so fort. Also ein Teil der Ernte für den Pharao, vier Teile für die Familie selbst. Das war ein sehr faires Arrangement und die Leute waren zufrieden damit. Josef war ein guter Verwalter. Da sagten sie, du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Und Josef legte es dem Land Ägypten bis zu diesem Tag als Ordnung auf, dass dem Pharao der Fünfte gehöre. Nur das Land der Priester allein kam nicht an den Pharao. Vers 27. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen. Und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Ich habe letztes Mal gesagt, Ägypten war sozusagen der Mutterleib der Nation Israel, wo sie aus 70 Familien zu einem Volk wurden von über 2 Millionen Menschen. Und Jakob lebte im Land Ägypten 17 Jahre und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Erinnert ihr euch noch, wie alt Josef war, als er in die Sklaverei verkauft wurde nach Ägypten? Wer erinnert sich? Genau, 17 Jahre auch. Das heißt, 17 Jahre lang wurde Josef von seinem Vater versorgt und jetzt hat er die Gelegenheit, seinem Vater am Ende seines Lebens 17 Jahre lang zu versorgen. Und die Versorgung unserer Kinder ist Teil unseres Segenseins, Teil unserer Verantwortung als Eltern. Und auch andersrum, die Versorgung unserer Eltern ist Teil unseres Segenseins und unserer Verantwortung als Kinder. Und das ist gut, wenn wir uns daran erinnern, gerade heute an den Muttertag. Es gibt zu viele vernachlässigte Kinder in unserem Land, die schon mit ein paar Monaten irgendwo in eine Kinderkrippe gesteckt werden, obwohl es nicht wirklich nötig ist. Wir wissen, Kinder bis 3 Jahren brauchen vor allem eines, nämlich ihre Eltern und ihre Mutter vor allem. Das sagen eigentlich alle Entwicklungspsychologen. Also Fremdbetreuung von kleinen Kindern unter 3 Jahren ist nicht optimal für sie. Und manchmal geht es nicht anders, zum Beispiel wenn die Mutter alleinerziehend ist und arbeiten gehen muss. Aber ich würde sagen, wenn es anders geht, dann sollten wir das auch in Betracht ziehen. Unsere Kinder sind mehr wert und wichtiger als unsere Karriere oder das Haus oder das zweite oder dritte Auto oder der teure Urlaub. Es gibt auch zu viele vernachlässigte alte Eltern in unserem Land, die einsam sind, die vielleicht sogar verarmt sind, auch emotional oder seelisch arm, die irgendwo allein in einem Heim rumhocken, abgeschoben wurden. Im 1. Timotheus 5, Vers 8 sagt uns der Herr durch Paulus: Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und im Kontext geht es um die Versorgung von den alten Witwen. Im Vers 4 heißt es da: Die Kinder und Enkel mögen gottesfürchtig sein und Empfangenes den Eltern vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Statistisch gesehen haben deine Eltern bis zu deinem 18. Lebensjahr so 120.000 bis 130.000 Euro in dich investiert. Abgesehen davon, dass sie deine Windel gewechselt haben und dir das Hinterteil sauber gemacht haben und die durchwachten Nächte an deinem Bett, dass sie an deinem Bett gesessen sind, als du krank warst, dass sie deine Eskapaden als Teenager ertragen haben und so weiter. Also ist es nur recht und billig, wenn wir ein bisschen etwas zurückgeben unseren alten Eltern. Und wenn wir an die Versorgung von unseren Kindern oder von unseren Eltern denken, dann lasst uns nicht nur materiell denken, dass sie materiell versorgt sind, sondern auch, dass sie emotional versorgt sind, dass ihre sozialen Bedürfnisse versorgt sind. Und ich denke auch hier wieder, optimal wäre es, wenn wir unsere alten Eltern daheim aufnehmen und sie daheim versorgen. Und wir leben nicht in der idealen Welt, auch das ist nicht immer möglich. Eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater, der arbeiten gehen muss, seine Familie versorgen muss, kann es wahrscheinlich nicht leisten, vor allem wenn die Eltern krank sind, sie daheim noch zu versorgen. Oder manchmal braucht es auch professionelle Pflege, medizinische Versorgung, die wir schlicht und einfach nicht selber leisten können. Aber selbst dann können wir unsere Eltern regelmäßig besuchen und sie anrufen und sicherstellen, dass sie materiell versorgt sind und emotional versorgt sind, dass sie geistig gut versorgt sind, dass sie Anteil haben können am Familienleben, dass wir die Enkelkinder mit zu ihnen nehmen und so weiter und so fort. Ich nehme an, dass ihr heute alle eure Mama anrufen werdet, zumindest die von euch, die noch eine haben. Vielleicht auch mit dem Papa reden werdet, zum Muttertag gratulieren werdet. Nutzt die Gelegenheit, um eure Mama ganz besonders und eure Eltern wert zu schätzen, mal wirklich Danke zu sagen. Und lasst uns das nicht nur am Muttertag oder am Vatertag tun, lasst uns das zur regelmäßigen Routine sein. Lasst uns einander schätzen und einander genießen und einander Gutes tun, solange wir einander noch haben. Du willst nicht einmal deiner Mama oder deinem Papa einen Brief schreiben, wenn sie gestorben sind, dann ins Grab werfen, in den Brief, in dem steht: Oh, ich hätte dir noch gerne das und das gesagt oder ich hätte noch gerne dich um Vergebung gebeten oder das und das für dich getan. Und tu es heute, tu es jetzt. Jetzt, wo der andere noch was davon hat. Das ist viel gesegneter als nachträgliche Reue. Vers 29, und als die Tage Israels nahten, also Jakob ist Israel, dass er sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ihr wisst schon, so haben sie geschworen damals, schwör mir, sagt er. Und erweise Gnade und Treue an mir. Das ist ein gutes Lebensmotto, oder? Erweise Gnade und Treue. Begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe, das heißt, wenn ich gestorben bin, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. also im verheißenen Land. Und das war ein Glaubensschritt von Jakob oder Israel. Er hat darauf vertraut, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Und er, das heißt Josef, sprach: Ich werde tun nach deinem Wort. Er aber sagte: Schwöre mir. Da schwor er ihm. Und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Und Kapitel 48 und Kapitel 49 beinhalten jetzt die Worte und Handlungen, die Jakob von seinem Totenbett gesprochen und getan hat. Kapitel 48, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte: Siehe, dein Vater ist krank. War kein plötzlicher, unvorhergesehener Tod. Es ist oft Gnade, wenn man es wissen darf, dass es zu Ende geht. Das gibt einem noch Gelegenheit, die Dinge zu regeln, Abschied zu nehmen, zu sagen, zu tun, was man auch schon immer sagen wollte. Aber niemand weiß natürlich, wann er sterben wird und wie er sterben wird. Ob es langsam sein wird oder ob es plötzlich sein wird. Bist du bereit, in die Ewigkeit einzugehen? Bist du bereit, vor Gott, deinem Richter, zu stehen? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und eines Tages bei Gott sein wirst? Hast du Jesus? Jesus ist das Leben. Wenn du heute sterben würdest, was wir dir natürlich nicht wünschen, aber was jedem irgendwann passiert, Todesrate ist 100% auf dem Planeten. Stell dir vor, wenn du heute sterben würdest und du würdest vor Gott stehen und Gott würde dich fragen: Warum soll ich dich zu mir lassen? Was würdest du antworten? Deine Antwort offenbart dir, ob du bereit bist, zu sterben, in die Ewigkeit zu gehen oder nicht. Wenn deine ehrliche Antwort ist: Wegen Jesus, weil Jesus für mich gestorben ist, weil ich dadurch erlöst bin, weil ich darauf vertraue, dass Jesus am Kreuz für meine persönliche Schuld, für meine ganze Lebensschuld bezahlt hat. Wenn das deine Antwort ist, dann bist du bereit. Wenn irgendwas anderes deine Antwort ist, dann bist du nicht bereit. Und dann wirst du auch nicht in den Himmel kommen zu Gott. Niemand kann sich den Himmel verdienen, die Gemeinschaft mit Gott aus eigener Anstrengung verdienen. So nach dem Motto: Ich wiege meine schlechten Taten durch meine guten Taten auf. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und das ist die Antwort von allen selbstgerechten, menschengemachten Religionen. Menschen möchten sich gern selbst erlösen. Aber diese Antwort ist falsch. Diese Antwort ist Selbstbetrug. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Johannes 3 hat Jesus gesagt: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes wegen seinem Sünden. 1. Johannes 5, die Verse 11 bis 13. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen, das heißt die Person des Sohnes Gottes, glaubt. Noch irgendwelche Fragen? Ich denke, es ist so klar, oder? Jakob und Josef wussten, dass Jakob sterben würde, was er nicht mehr lange hatte. Und wir lesen hier weiter im Vers 1, da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Josef nahm seine beiden Söhne mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Was für ein bewegender Moment das gewesen sein muss, wo dieser fast 150 Jahre alte, verrunzelte, gebrechliche alte Mann sich nochmal mit letzter Kraft aufsetzt in seinem Bett. Und er gibt hier Zeugnis von der Treue Gottes in seinem Leben. Und mögen wir das tun bis zu unserem letzten Atemzug, dass wir die Treue Gottes bezeugen, dass wir von seiner Treue reden, dass wir ihm die Ehre geben mit dem, was wir sagen. Mögen aufbauende Worte des Glaubens aus unserem Mund kommen, Worte, die andere stärken, nicht Worte des Zweifelns oder des Jammerns oder des Nörgelns oder des Kritisierens. Wir sind viel zu oft so von uns selbst eingenommen und von unseren kleinen Wehwehchen. Ich denke an das Interview, das Sie mit dem Pastor Chuck, Gründer von der Calvary Chapel, geführt haben, bevor er an Krebs gestorben ist, nicht lang davor. Könnt ihr online auf calvarychapel.com irgendwo finden. Das war inspirierend, was er da erzählt hat von seinem Leben und über seine Situation. Das war voll Hoffnung, voll Zuversicht, voll Gottes Gnade und voll Gottes Treue. Das waren nicht Worte des Unglaubens, das waren inspirierende Worte. Da sehen wir einen alten Mann, der am Sterben ist, der Gott die Ehre gibt für seine Güte in seinem Leben und der mit Hoffnung und Zuversicht in die Ewigkeit schaut. Und wenn ich das höre und wenn ich das sehe, dann sage ich mir, wow, diesen Gott will ich auch kennenlernen. Den will ich auch kennen wie er. Auf der anderen Seite, wenn man manche Christen jammern hört, oh, das Leben ist so hart und es ist alles so schwer und ich tue mir selbst leid und ich weiß nicht, wo Gott ist, warum lässt Gott das alles zu und so weiter und so fort. Hey, wenn ich das höre, dann denke ich mir nicht, ja, ich will auch Christ werden. Sondern vielleicht das Gegenteil. Ich denke auch an die Christine Kappiger, wer die von euch noch kennt, die alten Hasen. Eine Frau, die bei uns in der Gemeinde war und die an Krebs gestorben ist. So halbwegs jung, so ungefähr in meinem Alter vielleicht, vielleicht ein bisschen älter. Und wir haben sie an ihrem Sterbebett besucht. Wir wussten nicht, dass sie noch am selben Abend sterben würde. Und da saß sie schwer atmend, von ihrem Krebs gezeichnet, die Lunge voll mit Wasser. Aber sie war voll Frieden und sie war voll Glauben und voll Vorfreude und Hoffnung. Und sie hat am selben Tag noch dem Krankenhausseelsorger dort das Evangelium erklärt und versucht, ihn zu Jesus zu gewinnen. Von dem Besuch bin ich gestärkt nach Hause gegangen. Ich habe gedacht, wir gehen hin, um sie zu ermutigen. Es war eigentlich genau umgekehrt. Ich denke an Leute wie Joni Erickson, Frau, die gelähmt im Rollstuhl sitzt, nur den Kopf bewegen kann und chronische Schmerzen hat, Krebs noch dazu hatte. Und was für eine Gnade, was für eine Freude und was für einen Frieden, trotz allem wir in ihrem Leben sehen. Weil Gott, weil Jesus in ihrem Herzen ist. Oder denkt an Nick Vujicic, den Mann, der ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Und ihr könnt Videos auf YouTube anschauen über sein Zeugnis. Das ist ermutigend. Und ich sage nicht, dass wir irgendwie so eine falsche, heuchlerische, ich bin immer gut drauf, preis dem Herrn, Fassade aufsetzen müssen. Das haben übrigens all diese vorher genannten Menschen nicht getan. Wir dürfen auch ehrlich sein mit unseren Zweifeln, auch in unseren Schmerzen, besonders auch vor Gott im Gebet. Lest nur mal in den Psalmen. Wir dürfen ihm da unser ganzes Herz ausschütten. Auch unseren Geschwistern gegenüber dürfen wir einander tragen. Aber wir wollen trotzdem auch im Glauben leben und über uns selbst und über das Hier und Jetzt hinaus wachsen. Gott soll die Ehre bekommen in unserem Leben. Alles in allem ist Gott immer noch gut und Gott immer noch treu. Wir sind erlöst durch Jesus. Wir werden nicht in die Hölle gehen. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Dort, wo es kein Leid und keine Tränen gibt, sondern absolutes, ewiges Glück. Und auf dem Weg dorthin sind wir nie allein. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Jesus lebt. Und er ist hier bei uns, er ist in uns, wenn wir ihm vertrauen. Und er hat uns seinen Heiligen Geist als Beistand gelassen, den Tröster, Er trägt uns. Und das dürfen wir erleben. Und das dürfen wir bezeugen. Vers 3, und Jakob sagte zu Josef: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und er segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren. Und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Das waren seine Erstgeborenen. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach den Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Denn ich, als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als es noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrata zu kommen. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Also im Angesicht seines Todes denkt Jakob an seine geliebte Frau Rahel, die Liebe seines Lebens. Wenn es nach ihm ging, wäre das die einzige Frau seines Lebens gewesen. Für sie hat er 7 Jahre lang gearbeitet. Und Josef war ihr Erstgeborener. Und ihr wisst, dem Erstgeborenen stand das Erstgeburtsrecht, auch der doppelte Anteil an dem Erbe zu. Aber die Dinge sind nicht so optimal gelaufen in Jakobs Leben. Ist auch in unserem Leben nicht oft so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Ihr kennt die Geschichte, dass sein Schwiegervater ihn reingelegt hat und am Ende hatte er 4 Frauen statt einer und mit ihnen andere Kinder und Ruben war sein Erstgeborener. Aber Jakob will hier trotzdem Josef den doppelten Anteil geben und er tut es, indem er Josefs beide Söhne adoptiert und als seine Söhne annimmt. Also die Söhne Josefs werden sich mal nicht das eine Erbteil von ihrem Vater Josef teilen müssen, sondern Jakob, ihr Opa, gibt ihnen beiden einen eigenen Anteil. Und somit bekommt Josef seinen doppelten Anteil praktisch durch seine beiden Söhne. Und vor allem ging es hier wieder um den Anteil an dem verheißenen Land. Jakob schaut hier wieder im Glauben voraus, über 440 Jahre lang. Der hatte eine physische Sehschwäche, aber ganz sicher keine geistliche. In Vers 8 lesen wir: Und als Israel die Söhne Josef sah, sagte er: Wer sind diese? Er sah schlecht. Die Sehschwäche lag in der Familie, wie wir wissen. Oder vielleicht handelt es sich hier auch um ein Ritual, um eine Segenszeremonie, um ein vorgegebenes Ritual. Josef war auf seinem Sterbebett. Und noch dort hatte er es im Herzen, ein Segen zu sein. Ist schön, oder? Möge das unser Herz sein, jeden Tag. Ich will ein Segen sein. Wie kann ich im Namen Jesu Gutes tun heute? Und Josef sagte zu seinem Vater: Das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er: Bring sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Was für ein bewegender, was für ein stärkender Moment das gewesen sein muss für diese 2 jungen Männer oder jungen Kinder, diese 2 Burschen, 2 Jungs, dass ihr Opa diese jungen Männer segnet und sie umarmt und sie bestätigt. Wie wunderbar muss das für Ephraim und für Manasse gewesen sein. Viele Männer leiden heute darunter, dass ihre Vorväter, ihr Opa oder ganz besonders auch ihr Vater sie nicht so gesegnet oder bestätigt hat, dass sie keine Bestätigung bekommen haben und deswegen sind sie nicht frei und sind sie nicht stark als Männer. Und wir wissen aus der Sozialforschung, das kann sogar eine mögliche Ursache von einer homosexuellen Entwicklung, Neigung sein, später in einem Leben. Spricht jetzt vor allem zu uns Männern, ihr Väter, ihr Großväter. Euer Segen, eure Bestätigung ist wichtig für die Identitätsentwicklung eurer Kinder, besonders eurer Söhne auch und eurer Enkelkinder. Ihr habt einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf eure Nachkommen. Die psychologische Forschung bestätigt das. Ich lese euch ein paar Zitate vor. John Eldridge schreibt in seinem Buch Der ungezähmte Mann: Sagt der Vater im passenden Moment zu seiner Tochter, du bist wunderschön, wird er später beträchtliche Kosmetikkosten einsparen können. Das ist die Macht des Vaters. Sagt er zum Jungen, du hast es voll drauf, so kann der Junge ein Leben daran glauben und muss sich nicht ständig vor anderen beweisen. Dr. Michael Diamond, der ist ein Psychologe der Psychiatrie an der Universität in Los Angeles lehrt und der insbesondere das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen erforscht, er hat geschrieben, der Glaube des Vaters an die Fähigkeit des Sohnes bewirkt ein Wunder. Seine permanente Missachtung bewirkt ein negatives Wunder, die Zerstörung einer Persönlichkeit. Der Psychoanalytiker James Herzog schrieb, jeder Mann hat eine lebenslange Sehnsucht nach einer männlichen Präsenz, die bestätigt und Leistung anerkennt und zu eigenen Schritten ermutigt. Nicht wenige Männer würden für ein Schulterklopfen des Chefs alles für ihn tun, nur darum, weil ihr Vater in ihnen ein Bestätigungsloch hinterlassen hat. Das ist, was die psychologische Forschung uns sagt. Es ist wichtig, dass wir unsere Kinder, unsere Söhne ganz besonders auch bestätigen und ermutigen. Gilt natürlich auch für die Mütter, aber ganz besonderen Einfluss haben hier scheinbar die Väter. Also Männer, lasst uns das tun. Was sonst ist die Anbindung daraus? Lasst es uns einfach tun. Unsere Kinder bestärken. Vers 11. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Er ist hier begeistert von den Socken von Gottes Gnade. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. Das lässt eher darauf schließen, dass es noch kleinere Buben waren. Vielleicht so wie die Jungs von mir in dem Alter. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels und brachte sie zu ihm. Also die rechte Hand war die Hand des Segens und Manasse war der Erstgeborene, deswegen stellt er ihn so vor die rechte Hand von Jakob. Vers 14, da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war. Und seine Linke auf Manasses Kopf, er legte seine Hände über Kreuz. Denn Manasse war der Erstgeborene, also haben wir schon öfter gesehen im ersten Buch Mose, dass diese Ordnung, diese menschliche Tradition ein Stück weit auch überworfen wird und umgedreht wird. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Gott, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben. Und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Was für eine Bestätigung für diese beiden jungen Männer, dass der Opa ihnen die Hände auflegt und sagt, ich nehme euch an als meine Kinder, als meine Erben, ich will euch, ihr sollt gesegnet sein von Gott. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte war es schlecht in seinen Augen und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Und Josef sagte zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Er war da ganz sicher prophetisch geistgeleitet in dem, was er tat. Gott ist nicht an unsere Traditionen gebunden. Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er. Und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach: Mit dir wird Israel segnen und sagen: Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Was für eine wunderbare Zusage. Das können wir auch unseren Kindern zusagen. Gott war mit mir, das habe ich erlebt. Und Gott wird treu sein, Gott wird auch mit dir sein. Er wird auch dich tragen und durchtragen. Also wir dürfen unseren Kindern eine zuversichtliche Erwartung mitgeben, der Treue Gottes und der Güte und der Liebe Gottes. Und es ist mehr wert als ein Haus oder Aktien oder alles Geld der Welt als Erbe. Und ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und meinem Bogen genommen habe. Also Jakob oder Israel starb im Glauben. Und er gab Josef durch seine beiden Söhne den doppelten Anteil des Erstgeborenen. Zusammenfassung für heute. Unser Gott ist ein guter, segnender Gott. Und er sagt uns: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also vergesst nicht Gottes Segnungen in eurem Leben. Lasst uns jeden Tag dankbar dafür sein und in Zuversicht leben. Lasst uns im Glauben leben zu seiner Ehre. Lasst uns Worte des Glaubens und der Zuversicht sprechen. Lasst uns ein Segen sein für unsere Mütter und unsere Eltern heute, aber auch für unsere Kinder und unsere Enkelkinder und allen anderen Menschen, die Gott in unser Leben bringt und stellt. Und dafür möchte ich jetzt euch segnen mit dem Segen, mit dem der Priester Aaron im Alten Testament das Volk gesegnet hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Lieber Vater, wir sagen dir Danke, dass du so ein guter, segnender, gütiger, liebender, freigebiger Gott bist. Und Vater, ich möchte beten, dass du uns formst und dass wir dir ein bisschen immer mehr und immer mehr ähnlich werden. Danke für all deine Segnungen. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Segen sein können für andere Menschen. Darum bitten wir dich. Alles zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.